Gut, guten Abend und herzlich willkommen zu dem Anlass von JobCloud. Mein Name ist Tanja König und ich freue mich sehr, dass ich durch die nächsten 45 Minuten führen darf. Diversität, Inklusion und Gleichstellung im Unternehmen, so lautet der Titel vom heutigen Anlass. Aber was meinen wir ganz genau, wenn wir von Diversität reden und von Inklusion oder Gleichstellung? Langt es, wenn wir am Arbeitsplatz eine Person theoretisch, die im Rollstuhl ist, dürfte dem da arbeiten, aber wir Bedingungen dafür gar nicht geben? Oder zum Beispiel, wenn in einem Unternehmen zwar Mitarbeitende aus verschiedenen Kulturen, Geschlechtern oder religiösem Hintergrund könnten dort arbeiten, aber zum Beispiel in Meetings nur eine Gruppe immer die Stimme hat. Wie kann man Mitarbeitende im Unternehmen behalten, sodass sie gerne dort arbeiten können und dann auch gute Resultate bringen? Wieso solche Fragen wichtig sind, über das möchte ich gerne mit unseren drei Speakern auf dem Podium reden, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Ich fange mit Sarah Steiner an. Sie hat ihre Karriere als Sportjournalistin angefangen und ist dann bei der FIFA gewesen. Und 2013 bist du dann schwanger geworden und du hättest eigentlich sollen ein Jahr später an die WM auf Brasilien gehen.
Genau.
Und schlussendlich aber, das ist eigentlich auch noch recht schön, hast du am WM-Finaltag deine Tochter aufs Welt gebracht. Ja, wie geht meine Karriere als Frau und Mutter jetzt weiter? Das ist die Frage, die du dir dann gestellt hast. Vor allem eins um einem internationalen Unternehmen und mit einem Baby hast du gedacht, das kann man wie nicht vereinbaren. Darauf hast du dann Tada gegründet, Plattform für Vereinbarkeit. Heute ist es ein Unternehmen, das schweizweit eigentlich den ersten Coworking-Space mit Kinderbetreuung betreibt und für viele Unternehmen als Beratungsfunktion hat, wo es darum geht, wie man durch Massnahmen die Vereinbarkeit kann fördern kann, sowie Diversität, Inklusion und Gleichstellung. Und dann haben wir hier den Marco Lipp. Er setzt sich für Diversität, Inklusion und Gleichstellung am Arbeitsplatz auch ein. Da bei JobCloud trägt er dazu bei, dass Initiativen vorantrieben werden, wo die Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion gefördert werden. Er sitzt im Board of a Diversity von Ringier und vertritt dort die Interessen von JobCloud, wenn es eben um die Förderung von dieser vielfältigen Belegschaft geht. Auch ist er Gründungsmitglied von einer internen LGBTQ+-Gruppe bei JobCloud. Und über das erfahren wir sicher auch noch ein bisschen was, wo du eben auch so einen sicheren und einladenden Raum für LGBTQ+-Mitarbeitende schaffst. Dann Ramona Sturzenegger ist 2020 als Head of HR zu JobCloud gekommen und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im HR-Bereich mit, sowohl mit Erfolg und auch Misserfolg.
Genau.
So wie es dazugehört.
Genau.
Bereits bist du Chief People and Culture Officer und auch stolz darauf, dass du zusammen mit deinem Team JobCloud zum attraktivsten Arbeitgeber in der Schweiz kannst, machen. Und wie genau, das erfahren wir ja dann auch. Gut, ich freue mich. Jetzt zum Starten möchte ich von Ihnen ein bisschen hören, was Sie unter diesen Begriff verstehen. Wir haben jetzt einen Menti-Umfrage aufgeschaltet. Sie können den QR-Code scannen und uns quasi eine Word-Cloud da bei JobCloud machen, indem Sie einfach den Begriff einfach das eingeben, der Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung denken. Was kommt Ihnen da spontan in den Sinn? Also das Arbeitsumfeld, wo jede sich wohlfühlt. Okay. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Akzeptanz. Aha. Also wenn du schon das Mikrofon ist, dann Mitspracherecht.
Respekt.
Gleiche Chancen.
Okay.
Wenn man das so ein bisschen hört, ist das ungefähr das, was ihr euch darunter vorstellt? Das jetzt einfach mal so in die Runde werfen.
Ich denke, es ist eine gute Zusammenfassung von dem. Und gleichzeitig ist es ein Thema, wo die Wiese sehr grün ist und man sehr breit auch darüber diskutieren kann. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend und gleichzeitig auch so herausfordernd für die Unternehmen.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, gerade Chancengleichheit ist ein grosses Wort, wenn es um Diversity und Inclusion geht.
Und wir haben auch gehört, dass sich jeder eben oder jede wohlfühlen soll am Arbeitsplatz. Das ist, glaube ich, auch so.
Also ich denke, das ist sicher extrem wichtig, weil man ja jetzt sehr viel Zeit am Arbeitsplatz verbringt und man möchte ja sich selber sein und sich nicht müssen verstellen und authentisch können sein. Also von dem her ist es sicher wichtig, dass man das ja erlebt als Firma.
Und was jetzt nicht so gut ist, ist zum Beispiel eben oft, denken wir jetzt einfach an Gender-Thematik, Mann, Frau, aber eben es ist viel weiter, viel breiter, aber das ist jetzt auch so ein bisschen rausgekommen.
Ja. Also ich glaube, viele Themen sind halt auch verwandt miteinander und das eine bringt das andere Thema. Das merkt man auch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Plötzlich ist man bei einem ganz anderen Thema, wo man ursprünglich mal angefangen hat. Also das eine bringt das andere Thema sehr oft mit sich.
Was versteht ihr unter Diversität? Es ist lustig, wir haben in der Vorbereitung haben wir schon über das geredet und es ist mir dort schon schwer gefallen, um eine Antwort zu geben. Ja, ich glaube, es ist wirklich, dass der Blumenstrauß von verschiedenen Menschen an sich da sind. Ja, ich glaube, es ist das, was die Welt auch so spannend macht, dass man sich konfrontiert sehen mit Leuten und Situationen, wo man sich vielleicht auch mal nicht wohlfühlt und sich auf das kann einlassen.
Und ich habe ein Sprichwort, das ich gerne habe. Diversity is inviting everyone to the party and inclusivity is asking everyone to dance. Und ich finde, das drückt es eigentlich sehr schön aus. Und Gleichstellung in dem Sprichwort ist eigentlich inviting everyone, dass alle Chancen haben, um an die Party zu kommen, die wir feiern. Dass die, die Kinder haben, wird Familienbetreuung organisiert. Die, die nicht an die Party können, selber fahren, dass ein Transport organisiert wird. Und ich finde, das ist sozusagen so schön zusammenfassen.
Ja, und solange wie nicht, dass man einfach an die Party kommt, sondern wenn man dann dort ist.
Dass man auch
sagt, hey, oder? Ja. Mhm. So einladend. Gut, ja. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, was wir genau meinen unter dem und jetzt vielleicht das erste Thema, wieso ist es dann so wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen?
Ich glaube, Diversität und Inklusion ist für jedes Unternehmen früher oder später sehr, sehr wichtig. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn man das wissenschaftlich anschaut, sind diverse Teams einfach viel erfolgreicher als generische Teams. Das ist ein Fakt. Es macht übrigens auch viel mehr Spass, in diverseren Teams zu arbeiten. Das andere ist, glaube ich, auch, dass man wirklich auch lernen muss, als Mensch, als Individuum, aber auch als Unternehmen, die Unconscious Bias abzulegen. Und das wird uns ziemlich sicher nie voll und ganz möglich sein. Aber sich dem bewusst sein, zu wissen, dass man das hat und dann halt sich auch bewusst darauf achtet. Und das fängt halt auch schon in der Rekrutierung an. Hört nicht dort auf, aber es fängt halt dort schon an. Das heisst, dass man das dort erlebt, was man eigentlich auf der Karriereseite hat. Dass man das dann auch lebt im Interview und dem eigentlich auch folgt. Und ich glaube, das ist so die menschliche Perspektive. Und dann haben wir aber auch mittlerweile noch die künstliche AI-Perspektive, wo man schon auch aufpassen müssen. Also gerade wenn jetzt Sie in Firmen arbeiten, wo Sie bereits mit AI arbeiten, dass man auch die mit diversen Daten füttert, dann auch die AI ist bereits biased. Das heisst, umso mehr wir die AI mit diversen Daten füttert, umso besser wird dann die künstliche Intelligenz auch.
Wie wir das alles in Betracht sind und eben schauen, dass das nicht passiert, über das reden wir geht, aber bleiben wir noch bei dieser Frage, wieso müssen wir uns damit auseinandersetzen?
Also wie Ramona gesagt hat, das ist eigentlich für ein Unternehmen eine zentrale Bedeutung, Diversity Inclusion, das ist nicht nur Tick the Box, sondern es ist etwas, wo man muss leben, es ist etwas Längerfristiges, wo man muss Zeit investieren, wo man auch wirklich tagtäglich lebt in der Unternehmenskultur und zum Beispiel bei uns, bei JobCloud, im Rahmen von einem Jump-Projekt, wo Ramona mir wird dazu sagen, haben wir selber Unternehmenswert können definieren, also als Mitarbeitende. Und einer davon ist eben Diversity Inclusion. Und das tun wir auch wirklich leben. Also wir haben einmal im Monat die Value-Gruppe, die sich trifft und Initiativen ins Leben ruft, die zur Förderung von Diversity Inclusion innerhalb von JobCloud beiträgt. Zum Beispiel aktuell sind wir gerade an Themen wie informelle Zusammenkünfte, wo wir Themen wie Mikroaggression oder inklusive Language mehr implementieren bei uns intern und extern, aber auch zum Beispiel eine Anlaufstelle für anonyme Diversity-Inclusion-Topics. Und das ist eigentlich sehr wichtig, weil das fördert ja den Austausch und das stärkt schlussendlich auch unsere Unternehmenskultur, weil das von den Mitarbeitenden getrieben ist. Also es ist nicht nur top-down, sondern bottom-up. Und ich finde, ja, dem gewinnen wir und profitieren wir als Unternehmen sehr viel.
Und ich habe am Anfang noch erwähnt, du bist ja auch im Board of Diversity bei Ringier. Was muss ich mir dort genau vorstellen?
Ja, also ich finde es auch noch recht wichtig, dass sich Unternehmen austauschen, also zum Beispiel auch mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel auch heute in dem Anlass oder mit Personen, weil man kann voneinander lernen oder man kann vielleicht auch mal zusammen Synergien schaffen und das Projekt gemeinsam vorantreiben. Und das ist bei uns jetzt im Beispiel mit dem Diversity und Inclusion Board von Ringier. Wir sind ein Teil, also JobCloud ist ein Teil von Ringier und jedes Unternehmen, das zu Ringier gehört, ist dort vertreten mit 1 bis 2 Board Members. Und das ist eigentlich wie so ein Bindeglied zwischen den Unternehmen und ERGs, das sind Employee Resource Group, Und dort haben wir jetzt drei Bereiche. Eins ist Parents and Family, das andere ist Queer und das dritte ist Generation. Und ich bin jetzt in dem Board und darf JobCloud vertreten. Das heisst, ERGs, das sind auch Mitarbeitende, die von anderen Unternehmen an Initiativen arbeiten. Und die bringen dann das ins Board. Wir diskutieren das, wir tun das challengen, wir tun aber auch Sachen approven. Und dann bin ich eigentlich verantwortlich, dass das schlussendlich zu JobCloud, also dass das implementiert wird, umgesetzt wird und auch kontrolliert wird und die anderen Board-Members auch. Das ist eigentlich wie auch extrem wertvoll, Austausch und eben Synergien zu schaffen, gemeinsam ein Projekt zu arbeiten. Ja.
Also es ist super spannend, dass ihr wie in diesem Board zusammenkommt aus all diesen Firmen und dann gehen wieder zurück und tragen das mit. Und du hast auch noch erwähnt, es gibt Kontrolle.
Ja, wir können das noch kontrollieren, also mit Mitarbeitern umfragen. Teilweise ist es sicher schwierig, bei Diversity und Inclusion das zu messen. Es ist ja, es braucht ja recht viel Zeit, bis man auch Ergebnisse sieht. Also es ist ja teilweise eine kleine Sache, wie ein Team harmoniert besser oder ist kreativer, weil es einfach diverser ist. Es ist ein schwierig, um wirklich zu messen, man kann es mit Mitarbeitern umfragen. Das möchte man bei uns auch, wirklich das Value auch abfragen, wie lebst du das im Unternehmen, also mit JobCloud?
Genau. Wir machen das mit Surveys. Am Anfang haben wir das sehr rudimentär und sehr einfach gemacht, ganz simpel. Wie nehmen ihr Diversity und Inclusion wahr? Und wir werden das jetzt nächstes Jahr ein bisschen verfeinern, wo wir dann ein bisschen mehr ins Detail gehen und uns selber ein bisschen mehr challengen, wenn es um das Thema geht.
Gut. Sarah, wieso müssen sich Unternehmen mit dem Thema auseinandersetzen?
Ja, ich glaube, es ist eben wirklich nicht die Frage, ob und wieso, sondern wie sie sich damit auseinandersetzen. Die letzten paar Jahre haben gezeigt, also alle grossen Unternehmen in der Schweiz haben eine Stelle, die sich um die D&I kümmert. Das haben sie nicht, einfach nur, damit sie sich das können irgendwie auf die Fahne schreiben oder in einen Report schreiben. Es ist ein Fakt, wir haben einen Fachkräftemangel. Ich weiss, es ist eines von diesen Wörtern, die man nicht mehr so gerne hört, wenn man es immer wieder hört. Und gleichzeitig ist es im HR bei den Firmen so, dass sie nicht mehr die besten Leute finden. Und dann ist die andere Frage, wie kommt man dann zu diesen Leuten? Und dort ist es auch so, dass der Lohn allein halt nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium ist. Wir arbeiten mit vielen Firmen zusammen, unter anderem haben wir ein grosses Projekt mit der Swissery. Und ich weiss noch, dort habe ich irgendwann den Satz gehört, ja, weißt, also da gehen Leute im Fall zu Start-up, dort verdienen sie viel weniger wie bei uns. Dann ist es ein bisschen, ja schon, aber... Und dort ist die Frage, oder was bietet man als Firma halt auch in diesem Kontext und wie wird man wahrgenommen? Und ich glaube, der Fachkräftemangel führt wie zum anderen, was sicher halt einfach auch so ein bisschen mein Herzensthema ist, ist eine Stellschraube beim Fachkräftemangel sind die Frauen, und zwar die Frauen zurück in den Arbeitsmarkt holen, nachdem sie Mütter geworden sind, weil das ist als... Es arbeiten zwar viele Frauen in der Schweiz, es arbeiten aber extrem viele Frauen Teilzeit. Und vor allem nach der Geburt des zweiten Kind hören viele Frauen auf zu arbeiten. Und wenn man sich so ein bisschen überlegt, wenn ich als Frau in der Karriere den Sprung nehme, der dann so wichtig wäre, ist er halt meistens in dem Alter, wo ich mir gleichzeitig überlege, soll ich eine Familie gründen oder nicht. Und dort musst du als Unternehmen, glaube ich, weit bereit sein, um die Brücke zu schliessen. Weil wenn du keinen Fachkräft findest, dann geht es halt einfach auch darum, zum Fachkräft zu binden und ihnen aufzuzeigen und die Möglichkeit zu geben, dass eben eine Mutterschaft möglich ist. Und das geht ja wie auch in der ganzen D&I-Kuchen rein. Und wenn man aber von Inclusion redet, finde ich es einmal wichtig, wenn man dann das Thema Vereinbarkeit anschaut, dass man Vereinbarkeit nicht nur immer für Eltern anschaut, weil ich finde, da finden alle anderen Mitarbeiter so, ja, okay, cool, ich habe kein Kind, aber ich habe ja wie auch Vereinbarkeits-Issues. Also dort wie schaut, okay, ich habe eine Weiterbildung, ich habe, also ich persönlich zum Beispiel, ich habe auch noch ein Ross, ich meine, das muss irgendwie, das muss auch noch in mein Leben hineinpassen. Vielleicht hat man Eltern, die man muss pflegen, man möchte irgendwie, hat ein Ehrenamt, was auch immer. Ich glaube, das Leben ist ja viel mehr als nur der Job, und das so ein bisschen in dieser Inklusivität können anzuschauen, ist mega spannend, und ich verstehe es für bei grossen Unternehmen sehr herausfordernd, weil man kann wie nicht auf jeden Einzelnen eingehen.
Ja, das ist die Frage. Was macht man dann?
Ja, was macht man dann? Ich glaube, es ist, man macht dann im ersten Augenblick mal eben nichts, weil man dann wie so ein bisschen, nein, wenn wir das machen, dann kommen die, und wenn wir das machen, dann finden es die nicht cool. Und ich finde, irgendwo musst du anfangen und ja, musst es halt ein bisschen strategisch angehen, dir ein bisschen überlegen, was heisst es für mich als Unternehmen, und dann auch überlegen, was heisst es für mich als Unternehmen nicht. Und wo wollen wir, auf welche Massnahmen wollen wir priorisieren, und welche kann man einfach auch sagen, hey, look, wäre mega cool, aber geht bei uns aus welchen Gründen auch immer nicht. Oder halt einfach sagen, hey, look, jetzt machen wir mal das und das machen wir richtig.
Mhm. Dann vorher hast du das Thema Unconscious Bias erwähnt. Machen wir doch dort gerade weiter, ein Thema Kommunikation. Wie sollte man denn kommunizieren, wenn es jetzt zum Beispiel Stelleninserat geht, im Vorstellungsgespräch, so schauen, dass sich alle angesprochen fühlen?
Marco?
Also ich finde, bei der Stellinserat heutzutage muss wirklich die inklusive Sprache ist wirklich zentral, also ist wichtig. Weil auch, wie Sie gerade gesagt haben, Sarah, haben wir auch einen Fachkräftemangel und Sie wollen möglichst viele Leute auch ansprechen. Sie wollen nicht ein gewisses Geschlecht ausschließen oder diskriminieren, sondern Sie möchten möglichst viele Personen ansprechen, die die Fähigkeiten mitbringen oder die Qualifikation. Von dem her ist eine inklusive Sprache bei der Stellenausschreibung sicher mal wichtig. Also wirklich auch Begriffe wie Bewerberinnen und Bewerber, BewerberInnen, Abtrennung mit Doppelpunkt oder einem Gendersternchen. Also ich finde, das ist heute zentral. Und es gibt auch ganz viele gute Tools heutzutage, dass wenn man dem, mit dem nicht vertraut ist, dass man die Faktoren kann prüfen mit einem System, ob mein Inserat inklusiv genug ist. Und das hilft natürlich auch. Aber es hört eben nicht dort auf, weil es geht dann weiter, auch beim ganzen Selektionsprozess oder bei den Bewerbungsgesprächen, eben wie du gerade gesagt hast. Ich finde es extrem wichtig, dass man sich seinen Vorurteilen und Stereotypen bewusst ist. Das finde ich extrem wichtig. Wenn man zum Beispiel einen weiblichen Kandidaten in Vorsicht hat, heisst das nicht unbedingt, dass sie daheim Kind hat oder ein Kind will oder einer heterosexuellen Beziehung ist oder eine Person mit einer körperlichen Beeinträchtigung, heisst nicht, dass sie mehr Treue braucht, um einen Job auszuführen oder auch eine ältere Person, dass sie nicht weniger leistungsfähig ist. Und ich finde, dem muss man sich bewusst sein, weil und dem auch empathisch gegenübertreten, also das heisst auch die Fragen wirklich anpassen, dass man niemanden irgendwie diskriminiert.
Jetzt ein so ein Beispiel, also wenn ich hätte jetzt eins, wo ich in einem Vorstellungsgespräch mal erlebt habe, dass man mich, als ich anfangs 30 war, gefragt hat, ob ich Kind möchte und so, so völlig aus dem Kontext.
Ja, ich hatte auch mal ein Vorstellungsgespräch bei einem Job, den ich wirklich sehr lässig gefunden habe, den ich glaube auch sehr gut gepasst hat, wo die Aufgabe genau meinen Wünschen entsprochen hat. Und ich bin in die dritte Runde gekommen und dann fragte der Manager in der dritten Runde, aber Sie, Herr Lieb, sagen Sie mal, wer hat daheim die Hose noch, Sie oder Ihre Freundin? Und natürlich, die Frage hat schon gar nicht Platz im Bewerbungsgespräch, aber ich habe dann genau gewusst, nein, auch wenn mir der Job würde passen, ich würde mich dort nie wohlfühlen in dieser Kultur, weil ich möchte am Ende genug und sagen, ich habe mein Wochenende mit meinem Freund verbracht, weil ich bin offen und ich will das Leben. Ich will authentisch sein und ich habe das Gefühl gehabt, dort würde mir vielleicht von der Tätigkeit gefallen, aber plötzlich würde ich mich, glaube ich, ausgeschlossen fühlen oder ich kann nicht mich sein. Für mich ist das sehr wichtig und ich finde eben so Sachen ist dann wie eine Visitenkarte auch für Sie, also Unternehmen, HR, Recruiter, Recruiterin, aber auch, dass Sie Ihre Manager schulen für so Fragen. Also ich glaube, man ist sensibilisiert, also wenn man im Recruiting schafft, weiß man etwa wie Fragen, logischerweise, aber es hört nicht dort auf, sondern es ist auch wichtig, wie fragen die Manager, wie führen sie Interviews.
Sind Tabufragen? Oder kann man jede Frage eigentlich stellen? Es kommt darauf an, wie?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist für mich in der Führung von einem kleinen Unternehmen, glaube ich, bei uns gibt es keine Tabufragen, nein. Weil wir aber die Fragen, die wir stellen, halt einfach auch immer in einen gewissen Kontext reinbringen. Und ja, ich finde, ich darf eigentlich nicht, aber doch, ich möchte eine Frau Anfang 30, wenn ich weiss, in welchem Kontext dass sie unterwegs ist, dürfen fragen, ob eine Familie in Frage kommt und zwar nicht, weil ich sie dann nicht einstelle, sondern weil ich ihr will sagen, hey, wir haben dich wie eingeladen als Vorstellungsgespräch, weil wir an dich und an deine Qualifikationen glauben und wir wollen dir sagen, dass wenn du willst, eine Familie gründen willst, fein, dann mach es bitte bei uns im Unternehmen und arbeite nachher bei uns weiter. Oder ich glaube, das ist, was die Message muss sein. Weil ich glaube, was viele Frauen, das höre ich so viel auch aus meinem Umkreis, dann so ein bisschen, ja, Vorstellungsgespräch, ja, und es ist dann so ein bisschen, es ist so da, das Thema, und alle wissen, es ist so da, und niemand will darüber reden, und ich meine, also macht es denn das besser? Also, ich weiss es nicht.
Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wenn man gefragt wird, also, wieso ist jetzt die Frage gestellt worden, oder? Geht es jetzt darum, weil, wenn das der Fall ist, dann stelle ich mich gar nicht ein, oder geht es einfach, oder? Ja. Ich meine, wenn man die Frage auch so Blut bekommt, dann ist man wie so, ja, auf was wollen sie jetzt raus? Ich glaube, es ist mehr das, oder?
Mhm.
Und was ist sonst wichtig bei der Kommunikation?
Also ich stimme mit beiden überein. Du hast vorher so ein schönes Beispiel gebracht, das hast du jetzt gerade genannt. Ich glaube, wenn man möchte wissen, wie die familiäre Situation aussieht, dann kann man das ja auch unterdrehen. Man kann ja auch sagen, übrigens, wir hätten dann die Möglichkeiten, das soll kein Hindernis sein. Dann hast du das wie schon mal platziert, dann findet die sogenannte Selbstselektion ja automatisch statt, oder? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das andere ist ja, People and Culture Lead, HR-Leute wissen viel, was sie müssen fragen, was sie nicht sollten fragen, wie sie dürfen fragen. Manager oft nicht. Also wir sind immer die peinlichsten Momente, die dann passiert, weil ich irgendwie dort gesessen bin und irgendein Manager hat irgendetwas rausgeladen. Ich bin vor Fremdschämen dort gesessen und dachte, oh Gott. Ich glaube, das sind zwei Sachen wichtig. A, dass man dem Manager auch hilft, ihn versucht aufzufangen in dem Moment. B, dann dem Manager nachher aber auch Feedback Feedback gibt und sagt, hey, look, das nächste Mal versucht bitte so und so auszuformulieren, ihm auch oder ihr auch eine Erklärung dazu gibt, warum das nicht gefragt werden darf. Und ich glaube, es geht auch weiter. Also wir bieten jetzt zum Beispiel auch internes Rekrutierungstraining an, wo wir genau solche Themen angehen. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern wo wir dann auch die ganzen beliebten Rollenspiele machen. Aber es ist einfach so, dass das einfach hilft, oder? Weil man ertappt sich dann selber an, gerade wenn man sich wohlfühlt in einer Runde, noch viel, viel mehr, dass man eben doch schon mal den einen oder anderen Patzer hat. Und dann wird man sich dem auch noch ein bisschen bewusst. Und ich glaube, das andere ist auch noch etwas Wichtiges. Wir gehen immer davon aus, anhand von unserem Denken, was jemand braucht. Ich finde es aber auch wichtig, die Leute mal zu fragen. Was brauchst denn du in dieser Situation? Weil vielleicht gehe ich von etwas ganz anderem aus, als du effektiv brauchst. Und ich glaube, das, was brauchst du, lässt sich auf jegliche Inklusion und auf jegliche Situation eigentlich sehr gut anwenden und würde vielleicht im besten Fall eigentlich auch noch gerade aufzeigen, dass es manchmal gar nicht so viel Aufwand ist, wie man das Gefühl hat.
Sonst geht noch etwas. Ja, ich glaube, es würde aber auch aufzeigen und zeigt eben auf, dass wir als Unternehmen, also viele Unternehmen haben ja schon wahnsinnig viele Massnahmen,
ja.
Und sie sind dort Mitglied und machen das und wenn du dann mal hingehst und fragst, okay gut, jetzt tun wir das mal schauen, machen wir schon einen Status Quo, mal auf den Tisch legen, mal überlegen, okay, wer sind ihr, wer arbeitet denn bei euch, wer hätte denn gerne, dass bei euch arbeitet, was brauchen denn die Menschen für Massnahmen? Stellt sich oftmals heraus, dass, aha, das haben wir, jetzt sind wir Mitglied, das kostet uns irgendwie 8000 Franken im Jahr, braucht eine Person im ganzen Unternehmen. Nicht ganz sicher, ob dann die Kosten-Nutzen-Geschichte ausgeht. Und das andere ist, oder, viele Unternehmen machen auch viel und sind auch schlecht im darüber erzählen, was sie machen. Oder? Und ich glaube, was mega wichtig ist, wenn ich mir überlege, gar nicht mit einem Unternehmen arbeiten oder nicht, ist so das Gespür, hey, wie geht es den Leuten, die dort arbeiten und so die Rollenbilder haben. Oder? Und wenn ich kein Rollenbild sehe, wenn ich keine Frau sehe im Top-Management, die ein Kind hat und ihren Job kann managen im Unternehmen, dann muss ich ja wieder davon ausgehen, dass es in dem Fall nicht möglich ist. Und dann gehe ich dort ja wie auch nicht hin.
Ja. Also es ist schon noch spannend, was du sagst. Aber manchmal hat man das Gefühl, man macht irgendwelche Workshops und so und that's it. Das macht man einmal im Quartal und dann hat man es erledigt. Aber es fehlt dann wie so der Follow-up oder eben das mit dem Kontrollieren, was du gesagt hast, was ihr macht, weil sonst bleibt es ja einfach dann bei dem Kurs oder bei dieser Massnahme.
Und das ist eben wichtig, weil es ist ja nicht abschließend, es ist ja ein ongoing Prozess. Also das dauert ja auch Jahre, bis man wirklich Resultate sieht. Man kann nicht heute etwas implementieren und dann Jahr hat man dann, ja, wir sind jetzt diversive und inclusive genug, sondern das ist ein langer Weg. Man muss auch viel lernen. Also, ja.
Es ist eigentlich ein Wandel, ein kultureller Wandel. Ja. Nicht einfach etwas umschauen. Den Kurs hat man jetzt erledigt und nie mehr wieder darüber reden. Okay, dann Lohn ist ja auch noch gekommen, da aus dem Publikum. Lohnthema. Reden wir doch mal über das, weil wenn es um Gleichberechtigung geht, dann ist das ja auch immer das Thema. Wie gehen wir mit dieser Lohnungleichheit um, wenn es das gibt? Genau, wie können wir die fairen Löhne sicherstellen?
Ich glaube, wenn wir von Chancengleichheit reden, kommen wir um das Thema fairer Lohn nicht drum herum. Und da gibt es verschiedenste Massnahmen. Wir persönlich haben jetzt angefangen, JobCloud mit Salärtransparenz. Einige von euch haben das vielleicht auch schon gemacht. Das ist, oder haben es bereits auf dem Schirm. Das ist wirklich etwas, das auch ein bisschen verhindert, dass man jemandem einfach mehr oder weniger zahlt. Einfach aus eben, Mütter und Frauen haben sehr oft eigentlich die Ungleichheit gemerkt. Oder auch Personen mit ethnischem anderen Hintergrund hat man auch immer wieder festgestellt, dass sie weniger zahlt überkommen, als sie eigentlich sollten. Und ich denke, da ist auch eine Selbstkontrolle sehr wichtig. Also Salärtransparenz intern wie extern hilft sehr stark. Bei uns ist sie extern auf den Jobinserat. Intern kann jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit kommen und sagen, ich würde gerne wissen, was die Lohnspanne für das und das Berufsbild ist. Und das kommt dann die Person auch über. Die Lohntransparenz im Detail, wo dann jeder auch weiss, wie viel der andere verdient, das ist dann nochmal ganz ein anderer Schritt. Von dem reden wir jetzt noch nicht. Ich glaube, auch die Selbstkontrolle, die ich vorher erwähnt habe. Also wir haben das Fair and Pay-Zertifikat. Das heisst, wir prüfen uns jedes Jahr eigentlich nochmal selber prüfen, schauen wir, ob die Lohnverhältnis wirklich schön ist. Wenn nicht, dann nehmen wir Korrekturen vor, weil es passiert manchmal auch Fehler. Manchmal meint man das gar nicht böse. Wir haben das Vier-Augen-Prinzip. Und alle zwei Jahre lassen wir uns tatsächlich von einer externen Firma prüfen, wo uns dann auch das Zertifikat erstellt und uns auch Hinweise gibt und sagt, hey, das sind nicht gut, das sind gut, da müssen die Korrekturen vornehmen. Und so kann man das eigentlich wirklich relativ schön umgehen.
Sora, wie stellt man faire Löhne sicher?
Hey, wenn es eine Antwort auf die Frage gibt, glaube ich, würden wir in einem besseren Land leben. Eigentlich, was heisst das bessere Land? Für mich ist Lohn, glaube ich, erst dann fair, wenn keine vorhandene Sache mehr ist. Und auch dort wieder, ich glaube, ich habe vom eigenen Unternehmen, also kann ich schon sagen, ich meine, wir haben eine volle Lohntransparenz bei uns, weiss jeder, was der andere verdient. Das verdienen alle im gleichen Berufsbild mit der gleichen Erfahrung gleich viel. Das wissen auch alle voneinander, das wissen auch alle, dass wir Gründer uns doch den tiefsten Lohn auszahlen von der Firma. Und es gehört auch dazu, weil es ist bei uns halt extrem wichtig, oder das darf ich keinen Pfustingsack machen. Wir sind ein kleines Team und wir müssen wie zusammen können die Vision vorantreiben und der, der irgendwie nicht Tempfrei hat, um das zu machen, sondern gerade wütig ist, der, also das bringt einfach nicht so viel. Und ich weiss, es ist bei grossen Unternehmen herausfordernder. Ich glaube, wir kommen ja doch dort an. Es gibt ja auch Unternehmen, die also auch gross in den Medien gewesen sind mit dem, sei es Swiss Gastronomie oder die Leib, wo das fantastisch macht. Und eben, wie du sagst, eine volle Lohntransparenz ist dann noch ein anderes Thema. Ich glaube, über die Lohntransparenz an sich, da können wir irgendwann anerkennen, wo ja die Firmen sich querstellen, die Boni kommunizieren. Mhm. Und dort habe ich dann auch mal schon eine Frage. Also ist in dem Fall so ungerechtfertigt, dass man nicht darüber reden darf?
Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, auch Transparenz einfach aufzuzeigen von Löhnen ist für mich persönlich nicht nur, das ist Transparenz. Und Transparenz liegt auch in dem, wie werden die Entscheidungen gefällt. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Schlüsselelement, wenn man über Transparenz redet.
Und es kann jemand schon mehr verdienen, aber man muss es dann wie können rechtfertigen. Also.
Du musst einfach, ich glaube, Transparenz liegt nicht nur in dem, dass du eine Zahl eigentlich offenlegst, sondern dass du eigentlich auch erklärst, wie kommt so eine Zahl zustande, wie kommt eine Lohnerhöhung zustande. Transparenz im Prozess selber, damit es auch nachvollziehbar ist.
Aber jetzt zum Beispiel bei der Boni oder so, wenn jetzt jemand wirklich an einem Projekt geschafft hat, wo man halt mehr Verantwortung hat und vielleicht alles gibt, Überstunden, was auch immer, ist es dann wie nicht gerechtfertigt.
Ja doch, aber wieso kann man dann nicht einfach darüber reden? Also, und nein, ich fände irgendwann, aber wenn man einen gewissen Betrag finde ich, ist es wie nicht mehr gerechtfertigt. Nein, also ich finde einfach, also Arbeitssöhne sind werthaft, also wirklich totally fine und es, also ich finde, für gewisse Verantwortungen also muss man einfach auch mehr verdienen, ist mir auch völlig klar. Aber wenn man dann grosse Firmen an die Wand fährt und sich immer noch Millionen einstreicht, dann fängt es bei mir an mit grossem Unverständnis.
Wir sind einfach gespannt, was Sie denken. Also wir werden die Runde dann auch öffnen für Fragen aus dem Publikum. Da können Sie natürlich mitdiskutieren. Aber wir machen jetzt noch kurz da weiter, vielleicht so ein bisschen mit dem Thema Widerstand. Ja, ich glaube, du hast am Anfang auch erzählt, dass es ja eben Stellen gibt, die in einstellen und so. Aber ich habe auch gelesen, dass viele die Diversity and Inclusion Officers quasi wie weg sind von Firmen oder haben müssen gehen und so. Sprich, es gibt auch ein bisschen Gegenwind manchmal aus der Politik. Man hört es ein bisschen und frage ich mich, wie sieht es im eigenen Unternehmen aus und wie geht man damit so einem Widerstand um? Vielleicht sagt die andere, ja, das ist einfach Minderheit oder sind Vogue-Themen oder was auch immer.
Ja, ich glaube, also das heisst Widerstand. Ich glaube, es ist ja oftmals, wieso entsteht Widerstand? Ist ja, weil Leute Angst haben, dass etwas Neues kommt oder dass man ihnen etwas wegnimmt oder dass sie plötzlich mit einer Situation nicht mehr in Schlag kommen. Und ich glaube, man muss dort schon viel in den Verwaltungsräten hocken, die einfach immer noch, wenn man es böse und eben nicht inklusiv, will sagen die alten grauen Männer, die halt einfach auch in einer Zeit aufgewachsen sind, wo eine Frau, die sie Kinder bekommen hat, daheim war und sie hat gekocht und hat dann ein Kind geschaut und er hat geschafft. Und die Veränderung, die jetzt gerade die Arbeitswelt auch durchmacht, ist ja einfach etwas, wo, also eben, es braucht seine Zeit und es ist einfach auch nicht nur immer einfach und es ist manchmal auch ein bisschen unangenehm und es soll wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen unangenehm sein. Weil nur wenn es unangenehm ist, werden wahrscheinlich die richtigen Fragen gestellt und können dann auch die richtigen Lösungen führen. Und ich glaube, bottomline, also für die Unternehmen ist es wie, es ist sowas von offensichtlich, dass sie sich mühen, also es geht nicht anders. Du hast eine Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt oder die schon da ist, die nicht mehr wird fragen, haben ihr die in der Stelle? Weil es ist, also es muss eine geben, sonst bewirbe ich mich dort ja gar nicht. Also es ist ja, und darum, ich glaube, ein inklusives Arbeitsumfeld, eben, das hast du auch gesagt, ist ja immer, dass ein Team so besser zusammenarbeitet, die produktiver sind. Und was heisst das? Es hat ja dann die grosse Zahl im Jahresabschluss ist ja dann besser. Und um die geht es ja, bös gesagt. Also wenn du mit dem Top-Management redest, musst du mit diesen Zahlen kommen. Und das sind die, wo sie am Schluss ja überzeugen. Oder? Also darum, also...
Ich kann dem nur zustimmen. Ich höre oft in meinem Umfeld, dass Leute sagen, Diversity Inclusion, ich habe es jetzt langsam gehört, immer Queer and Gender. Ja. Aber es geht eben viel mehr, also es sind viel mehr Themen involviert, wie wir heute gehört haben. Das sind Personen mit körperlicher Beeinträchtigung, es ist Mental Health, es ist Parents, Family, Generationen. Und ja, man kann einen Widerstand von außen haben, also vom System oder von der Regierung, aber man kann auch eben einen Widerstand haben von Mitarbeitern oder mitarbeitenden Gruppen. Und es ist recht wichtig, dass man dort aktiv auf sie zugeht und nicht gerade als Mikroaggressor abstempelt, weil dann verschließen sie sich und intensiviert es eigentlich nur noch, sondern dass man ihnen ein Gespräch sucht. Weil oft ist es eigentlich auch das Unwissen oder Vorurteile oder Hemmungen, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Gender-Thematik, viele Leute sind mit dem trotzdem noch nicht vertraut und wissen vielleicht nicht, was bedeutet eine non-binary Person, wie spricht sie genau und haben vielleicht Angst, Fehler zu machen. Wir erleben es ja selber auch von den sozialen Medien, der Medien, wie man dann verrissen wird, wenn man mal einen Fehler macht. Aber es passieren Fehler. Auch die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, müssen immer weiter lernen. Also es kommt eigentlich nie zu einem Stopp. Und ich finde, das ist recht wichtig zu verstehen, dass wenn man einen Fehler macht, dass man einfach daraus lernt und nächstes Mal es besser macht.
Also du hast auch die LGBTQ+-Gruppe gegründet. Also wie machen die das, dass jetzt zum Beispiel jetzt die Mitarbeiter, die nicht zu dieser Gruppe gehören, wie vielleicht da in Berührung kommen?
Ja, man
also, kann ja auch unter sich bleiben.
Ja. Also wir haben eigentlich eine Gruppe, die geschlossen ist bei uns, also die nicht zugänglich ist für Allies, also Leute, die eigentlich nicht zur Queer-Community gehören. Okay. Wir sind geschlossen, wir wollen unter uns sein in dem Sinn, wir wollen Initiativen erarbeiten und die vorantreiben, weil wir davon betroffen sind. Aber trotzdem ist es uns auch wichtig, dass wir die anderen Mitarbeitenden von JobCloud informieren und teilhaben lassen oder Raum bieten für Fragen. Und das ist das ganz simpel. Also wir organisieren jetzt aktuell eine Queer Movie Night, wo wir einen Queer-Film zeigen. Und nachher beim Abbruch kann es jetzt so Gespräche, wo jemand von uns kommt und sagt, hey, eben nochmal mit den Pronomen, was muss ich, also wie geht das genau? Oder da können wir wirklich ein Gespräch und aufklären und Informationen bieten. Das ist eine gute Chance. Oder wir
wie ist es genutzt?
Das organisieren
wir. Oh, jetzt kommt erst. Okay.
Und dann organisieren wir auch eine Resource Library, wo wir Informationen zur Verfügung stellen, wo wir im Onboarding darauf aufmerksam machen. Da gibt es eine Library mit ganz vielen verschiedenen Themen, wo man sich selber kann informieren und educaten kann.
Hätte ich eine ketzerische Frage stellen? Ist es dann nicht total gegen jegliches D&I, wenn du sagst, wir wollen für uns sein?
Nein, aber wir sind.
Also überhaupt?
Nein, aber wir sind so entschlossen als Gruppe, weil wir haben auch Leute, die nicht geoutet sind in dieser Gruppe, die in dieser Gruppe sind, weil sie einen Safe Space wollen. Wir wollen einen Safe Space kreieren. Und wenn es noch wieder Leute hat, die nicht zu dieser Community gehören, wir wollen einfach, dass sich die Leute wohlfühlen und wir wollen Initiativen erarbeiten, die für uns wichtig sind. Aber eben, es ist dann auch wichtig, Allies, das sind eben die Personen, die nicht zu der Community gehören, trotzdem auch einbeziehen. Also das ist schon wichtig, dass also wir nicht ausschließen. Aber einfach in dem Setting, wenn wir einen Safe Space von Personen, die wirklich eben nicht geoutet sind am Arbeitsplatz, diskutieren und Sachen vorantreiben, dass irgendwann sich outen würde oder sich so wohlfühlen oder I don't know what. Also ja. Und zum Beispiel bei Ringe ist es eine offene Gruppe. Also dort kann jeder Teil sein, also auch Alice, und sich beteiligen. Wir haben uns jetzt einfach bei JobCloud vorerst entschlossen, geschlossen zu sein. Und das ist auch gut angekommen. Also, wir haben jetzt nicht grosse Rückmeldung bekommen, dass sich Leute ausgeschlossen fühlen.
Ja, ich schließe mich nicht an. Also, ich glaube, der Dialog, wenn es um so sensitive Themen geht, ist extrem wichtig. Auch Fragen. Du, darf ich das noch sagen? Das nicht sagen? Das ist ja vor allem die grosse Unsicherheit. Wenn ich mit Leuten rede, die sagen mir immer, weißt du, ich weiß, ich gar nicht mehr, was sagen. Und mir geht das im Fall auch so. Also, ich habe auch manchmal Momente, wo ich denke, oh, shit, hätte ich das jetzt dürfen sagen? Aber ich glaube, genau mit dem lernt man. Und ich glaube, genau mit dem, wir haben jetzt gerade heute auch so eine Situation, kann ich Marco gesagt, du darfst das noch sagen. Und ich glaube, das ist wichtig, also, dass man fragt, um die Unsicherheit auch abzulegen, dass man den Dialog hat. Und ich meine, ich kann Ihnen ein schönes Beispiel geben. Wir haben unsere Vision, Mission und Kultur und Werte überarbeitet. Das war das grösste Projekt, das ich in meiner ganzen HR-Karriere je kann. Wir haben etwa ein Viertel von der ganzen Jobcloud-Belegschaft dabei gehabt, wo wir die Werte gemeinsam erarbeitet haben. Jeder, der Lust hatte und Zeit hat können dabei sein. Und ich sage Ihnen eins, Inklusion ist mega anstrengend. Also, wenn Sie das Gefühl haben, das ist easy peasy, das ist es nicht. Das ist super anstrengend. Es braucht ganz viel Zeit, aber die Belohnung ist, je länger das es geht, umso weniger anstrengend ist es. Weil irgendwann ist es ein natürliches Verhalten, das jeden an den Tag legt. Aber am Anfang ist es wirklich mit viel Effort verbunden. Und dann passieren so Sachen wie, wir haben beispielsweise für unsere Werte haben wir Verhaltensanker erstellt gemeinsam. Und irgendwann ist es Teil von der Geschäftsführung darüber und dann habe ich gefunden, hey, weißt du was, wir müssten das im Fall Glauben ein bisschen umbenennen. Das passt irgendwie mit keinem bösen Gedanken, sind wieder zurück und haben gesagt, hey, schau mal, was wir gemacht haben, so cool. Und dann ist ein riesen Shitstorm gekommen. Keiner hat es lustig gefunden, alle haben gefunden, was, das geht gar nicht. Und das muss man dann aber auch wirklich, ich sage jetzt mal, Ausdauer haben, das auch durchzuleben miteinander. Also das heisst, die Seite, die sich benachteiligt fühlt, fragen, hey, sorry, was ist jetzt genau gerade passiert? Das haben wir überhaupt nicht wollen. Und dann den Dialog führen und dann eigentlich auf den gemeinsamen Nenner kommen. Okay, hey, wir verstehen euch, wir sehen eure Perspektive. Unsere Perspektive war die, lasst uns doch einfach nochmal zusammen machen. Und dann war alles gut gewesen. Aber ich glaube, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, wenn verhärtende Fronten entstehen. Also die Empathie, das Gefühl, das Versuchen zu verstehen. Und wir haben übrigens auch solche Leute, die gefunden haben. Und dann hat man immer noch die Demokratie, wo man wie sagen kann, wer ist dafür und wer nicht. Manchmal haben wir das einfach auch so gelöst, relativ simpel. Aber ich glaube, das miteinander zuhören, ist unwichtig.
Ja, vielen Dank. Ich frage erst mal, ob es schon Fragen oder Diskussionspunkte aus dem Publikum gibt. Und sonst, wenn Sie noch ein bisschen nachdenken, vielleicht einfach so abschliessend, gibt es noch irgendetwas, wo jetzt noch gefehlt hat aus eurer Sicht? Oder was mich auch interessiert ist, wieso arbeitet ihr dort, wo ihr arbeitet, quasi, was gibt es euch, dass ihr fühlt, ja, also da habe ich das, was ich brauche.
Soll ich gehen?
Ja, werde ich.
Also ich glaube, wenn ich jetzt uns so anschaue und jetzt gerade seit wir die Kultur miteinander überarbeitet haben, wir sind alles andere als perfekt. Also ein Mensch ist nur so perfekt, wie Menschen drin sind. Und wir wissen alle, dass wir das nicht sind, zum Glück. Aber gerade das macht es spannend. Ich glaube, was für mich bei der Jobcloud unglaublich anziehend gefunden habe von Anfang an, sind die Leute. Ich habe das Gefühl, mir sind alle Möglichkeiten offen und habe das eigentlich auch bewiesen bekommen in kritischen Momenten, dass es geht. Das ist zwar anstrengend, aber das ist jetzt nicht ein Arbeitgeber, der einem gerade abschreibt, sondern eben wird der Dialog geführt. Und ich finde das unlässig. Also, und auch das Vertrauen, das dann da in die Leute investiert wird, das ist etwas Tolles und für mich etwas sehr, sehr Einmaliges.
Ja, wieso? Ich habe mir immer wieder überlegt, wäre es nicht einfacher gewesen, um einfach bei der FIFA zu bleiben, 9-to-5, nein, 9-to-5 war es definitiv nie gewesen, aber zumindest irgendwie einigermaßen geregelte Arbeitszeiten zu einem sehr guten Lohn. Und nein, ich glaube, am Schluss ist die Selbstständigkeit etwas, das mich sehr viel arbeiten lässt. Ich glaube, das selbst und ständig, das ist tatsächlich so. Aber gleichzeitig haben wir uns eine Firma aufgebaut, wo jetzt doch über 20 Leute arbeiten und wo wir immer noch das Gefühl haben, also wo wir jeden Morgen immer noch reinlaufen und gerne arbeiten und stolz sind auf das, was wir aufgebaut haben. Und gleichzeitig ist auch das Firma gründen, ein bisschen wie das Familie gründen. Ich habe nicht so recht gewusst, auf was ich mich einlade, bis ich dann so wie gewesen bin und dann musst du halt einfach. Und es ist halt, auch dort geht es dann wieder um das Diversity and Inclusion. Ich meine, Firma gründen heisst dann immer, irgendwann hast du Mitarbeitende. Und die haben dann so Bedürfnisse. Dann ist es doch, aha, Moment, ah, unsere Vision ist Vereinbarkeit, aha, für unsere Mitarbeitenden auch, aha. Und es ist dann so, ja, es ist dann gleich nicht immer so einfach, wie man sich das dann mal ausgemalt hat, oder? Aber also ich glaube, ich würde es jederzeit wieder machen, auch weil ich einfach in dieser Corporate-Welt zu wenig Veränderung gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, was muss passieren in diesem Land. Die andere Option wäre Politik gewesen, aber das geht alles viel zu langsam drum.
Ja.
Darum hat es mir das Unternehmertum sein.
Vielleicht noch zum Abschluss. Ich finde es wichtig, dass man sich den Privilegien, die wir haben, bewusst ist und die auch nutzen, um Diversity und Inclusion voranzutreiben. Und ich finde es mega schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns zuzulassen und nachher noch weiter diskutieren. Ich finde, auch wenn Sie nur etwas Kleines mitnehmen für den privaten Alltag oder für wirklich auch das Unternehmen, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und wertvoll.
Schön. Vielen Dank. In dem Fall, Sarah, Marco und Ramona. Das wäre mal die Runde, ob es irgendetwas gibt, was Sie gerne möchten diskutieren. Ja.
Meine Frage wäre, wo fängt bei euch Inklusivität an? Also ihr habt es auch angesprochen, man macht einen Workshop und dann ja, hat man den Workshop gemacht. Aber wie lebt man das Ganze? Also was sind für euch so die ersten Schritte, die ihr einem Unternehmen würdet mitgeben?
Konkrete Beispiele.
Also wir haben Diversität und Inklusion ist einer von unseren Values übrigens. Und wir haben nach dem Projekt haben wir das wirklich durch alle Prozesse integriert. Ich glaube, das ist mal wichtig, dass du immer wieder Touchpoints hast mit dem Thema. Und das stellst du so ein bisschen sicher in einem Unternehmen. Ich glaube, das andere ist auch, dass man wirklich, wie der Marco vorher gesagt hat, auch immer wieder Initiativen hat. Und eben, es fängt an bei der Stellenausschreibung und hört aber beim Offboarding auf. Und das ist eigentlich eine Reise, die ja wiederkehrend ist. Also von dem her gesehen ist das so ein bisschen die Antwort. Und ich glaube auch, dass es wichtige Touchpoints gibt wie Onboarding, wie auch immer wieder gewisse Events, wo man das auch immer wieder sehr schön kann abholen und auch am Leben erhalten. Und ich glaube, um das geht es. Also hat man irgendwann irgendwelche Initiativen gemacht, wie jetzt so ein Projekt, und dann macht man das ein Jahr und hört nachher auf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das einfach sterben lässt, relativ groß. Und die Führungskräfte spielen eine riesige Rolle in dem Ganzen. Oder? Also, dass man auch die Führungskräfte wirklich mitnimmt auf dieser Reise, auch ihre Wichtigkeit aufzeigt, dass sie da wirklich auch als Vorbild sehr stark funktionieren sollen.
Vielen Dank. So schnell gibt's Fragen aus dem Publikum.
Ich würde es noch wundern, wer von Ihnen im HR ist, weil wir vorher über HR-Manager geschwätzt und so. Wer schafft den HR?
Ah, schon. Doch, die meisten.
Aber es hat ein paar Führungskräfte.
Ein HR-Manager.
Gut.
Aber ich finde, das ist das, was wir immer wieder sehen. Also, das klingt jetzt wieder doof. Es bringt nicht nichts, nur mit dem HR zu reden. Aber es ist mehr, wenn du den Buy-in vom Business nicht hast für so Themen, dann bringt es wie nichts. Weil es darf nicht ein HR-Thema bleiben. Oder es muss über die ganze Firmenstrategie gehen. Und dort hast du wie so ein bisschen, aber dort sind auch viele Firmen einmal so ein bisschen lasten. Dann haben sie das HR, dann haben sie D&I, die noch irgendwo angekettet ist. Dann hast du Marketing und Kommunikation, die müsst reinspielen im ganzen Employer Branding. Und dann hast du noch irgendwie das Business. Und es macht irgendwie wie niemand das Bindeglied. Oder? Und dort versuchen, dass das alles zusammenspielt und dass dort eine runde Geschichte entsteht, wo du eben immer wieder die gleiche Kerbe hast mit diesen Themen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Aber eben, es ist eine Herausforderung.
Eben das mit den D&I-Officers, habe ich mich vorher auch gefragt. Also wäre das Ziel nicht, dass man die Stelle gar nicht braucht, sondern dass einfach alle das machen, oder? Sonst musst du immer so als Officer am Tag, dann können so, also müssen wie gelebt werden, oder? Im ganzen Unternehmen und von allen.
Ja gut, das Ziel wäre auch, zum Chancengleichheit zu haben, zum 50-50 in Führungspositionen. Also weißt, irgendwo, glaube ich, musst du ja wie Stellschrauben haben oder eine Verantwortlichkeit können geben und auch jemanden haben, wo kann entscheiden kann, der auch gewisse Budgetfreigabe hat über ein bisschen Geld, wo man dann etwas kann umsetzen kann. Oder weil sonst, also ja, natürlich würden alle gerne, aber nur weil alle gerne würden, passiert eben wie nichts.
Gut. Also wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich nehme an, wir haben auch sehr viel Stoff jetzt geliefert, wo man darüber nachdenken, reflektieren und vielleicht auch dann später sich austauschen. Herzlichen Dank euch hier auf dem Panel, dass ihr das so geteilt habt. Und natürlich auch Ihnen, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank und noch weiterhin einen schönen Abend.
Danke vielmals.
Was soll's.